Ja, liebe Geschwister, am letzten Sonntag gab es eine Predigt in unserem Online-Gottesdienst, in unserem Live-Gottesdienst, aber leider hat das mit der Aufzeichnung nicht geklappt. Und deswegen kommt jetzt nochmal ein Wort hinterher, wo ich die Predigt so versuche nochmal zu halten mit Gottes Hilfe und dass eben auch die, die den Gottesdienst leider verpasst haben, die Predigt verpasst haben, sich aber die Möglichkeit haben, doch auch da nochmal Anteil zu nehmen an der Botschaft vom letzten Sonntag. Aber Gottes Wort ist jeden Tag frisch und ich bete, dass Herr, dein Heiliger Geist in diese Worte hineinkommt und auch diese Worte, diese Verkündigung Frucht trägt. Und zwar möchte ich, habe ich am letzten Sonntag und möchte jetzt nochmal, dass die Predigt von dem Sonntag davor aufgreifen. Es ging um Johannes 4, es ging um die Frau am Jakobsbrunnen. Es ist eine Geschichte, die ich total liebe im Neuen Testament, weil sie so wunderbar zum Ausdruck bringt, wer Jesus ist und was das Evangelium eigentlich ist, was es zu uns bringt. Diese wunderbare Geschichte, wo Jesus das Leben eines Menschen, in diesem Fall dieser Frau, die auch auf Abwege geraten ist und dann nicht mehr allein rauskommt, wirklich das total umkehrt und eine Reinheit, eine Befreiung in ihr Leben bringt. Und nicht nur das, sie kommt zu einem ganz neuen Sinn, zu ganz neuer Hoffnung und das Selbstgesendete. Und es passiert so Wunderbares. Und deswegen hieß diese Predigt an diesem letzten Sonntag auch, wenn Ostern Wirklichkeit wird. Weil es eine herrliche Demonstration dessen ist, was Jesus uns mit seiner Tat am Kreuz, mit seinem Sieg eigentlich gebracht hat und wozu er uns eigentlich retten möchte. Ein reines, ein sinnvolles, ein befreites Leben mit ihm zusammen in der Mission für das Evangelium zu sein. Vielleicht, wenn du nochmal neugierig geworden bist, hörst du vielleicht nochmal rein. Die Predigt findet sich auf der Homepage. Und nun möchte ich mit dieser Predigt den gleichen Predigtext, sogar denselben, nochmal aufgreifen und möchte diese Geschichte jetzt aus einer anderen Perspektive beleuchten und möchte schauen, was eigentlich auf der Mitarbeiterebene passiert. Denn jetzt ist es ja die Botschaft, die da einfach zu diesen Menschen kommt, auch in dieses Dorf dringt, die Botschaft, Menschen werden gerettet und es ist total ermutigend und total schöne Geschichte. Und man liest schnell drüber hinweg und nehme mich da auch ein, ich selber bin ein Stück buddeln gegangen hier mit dem Wort Gottes. Man liest schnell drüber hinweg, was passiert eigentlich auf der Mitarbeiterebene, was passiert mit Jesus, mit den Jüngern oder beziehungsweise was ist da mit Jesus und den Jüngern. Denn es fällt auf, diese Geschichte wäre in sich eine wundervolle Rettungsgeschichte, die das Evangelium einfach aufstrahlen lässt. Aber mitten in die Geschichte, eigentlich kurz vor dem Höhepunkt, kommt ein Gespräch, wo Jesus mit seinen Jüngern spricht. Und darauf will ich dann auch echt eingehen. Und das macht etwas ganz Wichtiges deutlich, was auch dich in deiner Nachfolge total ermutigen kann, was eine wichtige Seite des Herzens Jesu ist, dich mit reinzunehmen. Was es ist, wir werden es sehen. Ich beginne mal, den Text zu lesen und ich werde jetzt gerade diese Passagen aus Johannes 4 lesen, die sich darauf beziehen, auf Jesu Dienst und auf die Ebene Jesus mit seinen Mitarbeitern. Die andere Sache dieser Erzählung, dieser wundervollen Rettungsgeschichte, werde ich so erzählen, denn der Text ist ein Stück länger und so will ich das jetzt an dieser Stelle darlesen. Ich lese jetzt zuerst Johannes 4, die Verse 1 bis 6. Da heißt es: Da nun der Herr inne ward, dass vor die Pharisäer gekommen war, wie Jesus mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, wiewohl Jesus selber nicht taufte, sondern sein Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber daselbst Jakobs Brunnen. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich auf den Brunnen und es war um die sechste Stunde. Um die sechste Stunde, gerechnet von morgens 6 Uhr, also 12 Uhr mittags, Jesus setzt sich nieder und Jesus war ein wirklich Mensch. Der war auch mal K.O., der hatte auch mal Hunger, der musste auch mal schlafen, sich ausruhen und das macht er. Ein guter Mitarbeiter im Reich Gottes muss auch sehen, er braucht auch mal Ruhe, er muss sich ausruhen. Sie waren auf der Reise gewesen. Und wenn man nun schaut hier in den ersten Versen, ist es ganz interessant. Da heißt es, die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Leute taufte als Johannes. Und es führt Jesus zu der Reaktion, dass er das Gebiet verlässt, obwohl er nicht selber tauft, sondern seine Jünger, wie hier steht. Was soll das bedeuten? Und ich glaube, dass Jesus an dieser Stelle die Berufung von Johannes, dem Täufer, diesen Dienst respektiert und dass er an der Stelle den Eindruck vermeiden will, erst war Johannes, nun kommt der Bessere, sondern diese Berufung von Johannes dem Täufer ist wichtig. Dieser Bußruf, den Johannes der Täufer gerade gebracht hat. Interessanterweise sind von Johannes dem Täufer keine Wunder überliefert, sondern es ist gerade diese Predigt, die zur Buße ruft, und dass er jemand ist, der dem Christus den Weg ebnet. Und das ist so wichtig, diese Wegebnung. Und Jesus würdigt das und sagt, nee, da soll jetzt kein Eindruck entstehen, Johannes wäre nicht so wichtig, sondern diese Botschaft von Johannes, die schütze ich ziehe mich zurück. Jesus hat immer mit anderen zusammengearbeitet. Auch später merkt man, dass er manchmal zwei Jünger vor sich her sendet in Dörfer, da die Situation vorzubereiten. Jesus arbeitet immer im Team und liefert uns damit ein gutes Vorbild. Auch der Umstand, dass Jesus nicht getauft hat, wie es hier heißt, deute ich so, dass Jesus natürlich hätte taufen können, ohne Frage. Aber dass er keine zwei Klassentäuflinge erzeugen möchte. Die sind von dem Christus getauft, das sind die Echten, die Großen, die Richtigen. Und das sind die sind naja auch getauft, aber eben nur von den Jüngern. Auch hier will den Eindruck vermeiden. Nee, die Taufe heißt, ich beuge mich vor Gott und ich kapituliere, gehe ganz in seine Vergebung, das zählt. Und dass wer die Taufe getan hat, zweitrangig ist. Auch hier geht Jesus einen Schritt zurück. Ein grundsätzliches Vorbild, was hier relativ versteckt kommt, dem Herrn wirklich zu dienen, heißt, die Berufung anderer zu achten, zu schützen und vielleicht auch manchmal einen Schritt zurückzugehen, dass die Berufungen auch anderer gelingen können. Und ich glaube, es ist auch eine gute Saat, die man damit sät, dass der Herr einen selber segnet, dass die eigene Berufung gelingt. Jesus möchte dich und mich mit hineinnehmen, sein Reich zu bauen, dass Menschen gerettet werden, dass die Ernte wirklich eingefahren werden kann. Und er will es nicht alleine tun. Von Zeit zu Zeit wundert mich das immer mal wieder, wo ich denke, Mensch, Herr, alleine wärst du doch viel besser. Willst du das wirklich mit uns und ist das so eine gute Idee? Aber es ist sein Wille und er ist erheblich weiser als wir Menschen und es ist gut so, wie er das macht. Und wir sind da hineingerufen. Und wir sind nicht nur hineingerufen zum Dienst und dass diese Arbeit getan wird, sondern auch hineingerufen in die Freude. Wir sind hineingerufen in die Freude, daran Anteil zu haben, was da eigentlich passiert. Weil wie geht es dir? Was macht es mit deinem Herzen? Stell vor, du wärst dabei gewesen. Und da passiert diese Wahnsinnsgeschichte. Menschen, so viele Menschen bekehren sich, sie finden Christus. Oder hättest du dich nicht gefreut? Bei den Jüngern dauert das ein bisschen. Ich erzähle die Geschichte mal kurz, bis zur nächsten Jüngergeschichte kommt. Also Jesus sitzt da am Brunnen, dann kommt diese Frau. Es wird bald deutlich, dass diese Frau moralisch in einer problematischen Situation lebt. Also sie lebt praktisch in wilder Ehe, hat mehrere Männer gehabt und ist dort im Volk nicht wirklich, in der Stadt nicht wirklich geachtet. Mittags geht sie Wasser holen, damit sie den Blicken und dem Gerede anderer nicht ausgesetzt ist, als eine, die nicht geachtet, die nicht erwünscht ist. Und geht in der Mittagshitze Wasser holen, einen schweren Krug zu tun. Lieber die schwere Arbeit in der prallen Mittagshitze, statt den missachtenden Blicken und den Worten ausgesetzt zu sein. Tja, und dann kommt dieses besondere Gespräch, ich mache es kurz, wie gesagt, das kann man nachhören, der Predigt vom letzten Sonntag auf der Homepage. Ich mache es kurz und Jesus kommt mit im Gespräch und sagt ihr, sie merkt, dass er ein Prophet ist, dass Jesus ihre Geschichte kennt. Und es ist dann nicht Schande oder Weglaufen, was kommt, sondern diese Frau fängt an, Jesus fängt an, mit dieser Frau über Anbetung zu reden. Diese Frau, man merkt, trägt etwas im Herzen, dass sie Anbetung sucht, dass sie anbeten will, dass sie auf den Christus wartet. Ein Beispiel von jemandem, der verloren, in Sünde verstrickt ist und nicht allein zu Gott kommt, sondern Jesus kommt, Jesus rettet. Und diese Frau hat eigentlich nicht wirklich was mit Jesus erlebt. Sie hat die prophetische Begabung von Jesus erlebt, seine Zuwendung, aber keine Wunder, Heilung, Befreiung, was ich andere erlebt habe. Aber es reicht ihr, dass sie sagt, boah, ist es vielleicht der Christus? Ist der Hammer, wie wenig diese Frau von Jesus im Vergleich zu vielen, vielen anderen gesehen hat, aber wie sie doch in Bewegung kommt, dann für ihn loszulaufen. Ja, da passiert Großes. Und dann ist diese Frau wirklich als Botin in diesem Dorf unterwegs, in der Stadt Sychar, und sie bekommt Gehör, weil die Leute denken, ey, wenn diese Frau das sagt, dann wollen wir schauen, was ist das wirklich für einer, dieser Mann da am Jakobsbrunnen, ist das vielleicht gar der Christus, und sie kommen. Und diese ganzen Leute dieser Stadt, die rauschen jetzt an. Und jetzt kommen auch die Jünger zurück. Was machen die Jünger jetzt in diesem besonderen Moment, wo alles richtig gut läuft, zu Jesus gekommen ist, dass Menschen zu ihm kommen und gerettet werden wollen? Da heißt es ab Vers 27 bis Vers 31, und über dem kamen seine Jünger und es nahm, sie wunderten sich, dass er mit einem Weib redete. Doch sprach niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir gesagt hat, alles, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt und kamen zu ihm, zu Jesus, also die ganzen Leute. Und dann heißt es, die Jünger indes aber ermahnten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Tja, was sagt man dazu? Es ist eine wirklich außerordentliche Situation. Stellt euch diese Situation, dieses Setting echt nochmal vor. Jesus ist gesendet, dass das Verlorene gerettet wird. Jesus ist der Christus. Und so viele Menschen haben ihn leider abgelehnt, haben ihn widerstanden. Wir lesen das so oft im Neuen Testament, dass Menschen nicht zu Jesus kamen, nicht fragten, nicht glaubten und an Jesus vorbeigingen. Und hier kommt nicht nur eine Person, hier kommt, da heißt es, Sophie aus der Stadt trat heraus zu Jesus. Wow, das ist es doch, worum es geht. Das ist der Kern von Jesu Sendung. In Johannes 3, Vers 16 steht dieser super bekannte Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, durch ihn gerettet werden. Wow, Gott will Menschen retten. Es geht an der Stelle noch so herrlich weiter. Johannes 3, Vers 17. Und ich finde den Vers danach fast noch schöner als den 16er. Da heißt es, denn Gott hat seinen Sohn gesandt in die Welt, dass er die Welt, nicht dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus kommt nicht als der Richter. Jesus kommt als der Retter. Und das passiert in der Situation. Wow. Jesus ist im Kern seiner Berufung das, was passieren soll. Deswegen hat er die Jünger ja auch berufen. Deswegen sind sie zusammen unterwegs. Dass Menschen gerettet werden, das passiert. Es ist ein heiliger Moment, in dem der sich hier abspielt. Man könnte sagen, im Griechischen gibt es den Begriff des Kairos. Dieser besondere Zeitpunkt Gottes könnte auf Neudeutsch sagen, die VIT, die Very Important Time. Das ist der Moment, wo sich im Leben dieser Menschen entscheidet, ob sie gerettet werden oder nicht. Werden sie Jesus annehmen, werden sie ihn nicht annehmen. Mit Jesus oder ohne Jesus. Es ist die Zeit, auf die es ankommt. Dafür sind sie gesendet. Was sollte das Mitarbeiterteam in dieser Zeit, die Jünger in diesem Moment tun? Das Ganze doch unterstützen. Vielleicht gibt es doch wieder so einen Quirulanten, einen Pharisäer, der was durcheinander bringen will. Vielleicht gibt es jemanden, der aufgrund der Mittagshitze oder der Hitze vielleicht ohnmächtig wird oder überhaupt das Ganze zu unterstützen, zu beten oder irgendwie das zu unterstützen, weil sie verstehen haben, jetzt kommt es drauf an, das ist jetzt die wichtige Zeit. Und was machen die Jünger? Rabbi, iss. Mäb. Manometer. So sehr am Moment Gottes vorbei. Worum geht es jetzt? Natürlich, Jesus muss auch mal essen, Jesus muss auch mal gestärkt werden, habe ich eingangs auch gesagt. Aber jemand, der 40 Tage gefastet hat, hätte das jetzt wohl wahrscheinlich auch noch ausgehalten, angesichts der Situation, die jetzt auch da ist. Und die Jünger gehen ein Stück an der Situation, die da ist, irgendwie vorbei. Sie haben irgendwie diese Gegenwart dieses Momentes Gottes, dieser VIT, dieser Very Important Time, haben sie irgendwie nicht. Und dieser Kairos Gottes, der Kairos Gottes geht an ihnen vorbei. Echt eine verrückte Sache. Und was tut Jesus nun? Er könnte sie ja ermahnen, nach dem Motto, Leute, wisst ihr denn nicht, wofür wir unterwegs sind? Oder habt ihr gar keine Liebe in euch, dass das nichts bedeutet, dass die Leute hier sind? Aber so begegnet Jesus seinen Jüngern nicht, sondern er ist barmherzig. Und er ist demütig und sanftmütig. Und wenn wir Fehler machen, wenn wir Dinge nicht kapieren, und das ist öfter der Fall, ist auch bei mir der Fall, so dass ich Dinge nicht verstehe, an Momenten vorbeigehe, er ist freundlich und hilft seinen Jüngern, die Situation zu verstehen. Und er sagt nicht einfach, guckt einfach, das ist so eine Zeit, sondern er versucht, eigentlich spricht er ihr, in den nächsten Versen, spricht er ihr Herz an. Er spricht ihr Herz an, wo er sie mit hineinnehmen möchte, dass sie selber diesen Moment erfassen. Denn sie brauchen ihr Herz dafür. Das, was Gott tut, nehmen wir über unser Herz wahr, über unseren Geist, der in unserem Herzen wohnt. Wir müssen praktisch mit den Augen des Herzens sehen. Und da versucht er sie anzusprechen, ihnen sie mit hineinzunehmen, damit sie mit dem Herzen erfassen können, worum es hier eigentlich geht. Man merkt auch diese Liebe und Fürsorge Jesu, weil die eigentliche Erzählung folgt, jetzt kommt das Jüngergespräch gleich, lese ich gleich vor, und danach kommt es dann, dass die wirklich Jesus tiefer erkennen und glauben und sehen, das ist der Weltheiland. Das kommt dann danach. Aber in diesem großen Siegmoment, da bereitet er sie vor, dass sie das erfassen können. Denn Jesus will nicht nur deine Mitarbeit, er möchte dich auch in die Freude führen, dass du dich an diesem Dienst freuen, an der Frucht, an der Ernte wirklich freuen kannst, dass dein Herz sich daran laben kann. Denn genau das passiert für ihn. Jesus, diese Menschen kommen zu ihm, wollen gerettet werden, sind offen. Und das ist Tiefe wie Herzensspeise für Jesus. Und da versucht er sie hineinzunehmen, seine Jünger. Und das sind drei Punkte, mit denen er das macht. Und ich lese jetzt die Verse 32 bis 35 aus Johannes 4. Da heißt es: Er sprach zu ihnen, seinen Jüngern: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander: Hat ihm jemand zu essen gegeben? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht in das Feld, denn es ist weiß zur Ernte. Schon empfängt Lohn, der da erntet und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das sich miteinander freuen, der da sät und der erntet. Denn hier ist der Spruch wahr: Dieser sät, der andere ernte. Ich habe euch gesandt, zu ernten, was ihr nicht gesät habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit gekommen. Er will seine Jünger da rausholen, dass sie wirklich hineinkommen, in diesen Moment Gottes ihn zu erfassen. Und ich glaube, das ist total gegenwärtig aktuell. Auch ich verpasse manche Momente Gottes und vielleicht geht es dir auch so. Und bei diesem Verpassen hat es ja nun die Natur der Sache in sich, dass man das gar nicht bemerkt hat, dass man was verpasst hat. Wie wäre es, wenn wir die Momente Gottes viel mehr mitkriegen würden, weil unser Herz viel mehr auf Empfang ist, viel mehr auf sensibel ist, die Antennen da sind, das Wirken Gottes mitzubekommen und in diesen Momenten Gottes dabei zu sein. Welche eine Ermutigung, welche eine Freude könnte uns das viel mehr geben, wenn ich diese Momente mitbekomme, denn gepriesen sei Gott, der Herr, ich verpasse ein Glück nicht alles, sondern ein paar bekomme ich auch mit, freue ich mich auch selbst zutiefst. Wie macht es Jesus nun? Wie holt er seine Jünger da rein? Als erstes lässt er sie auf sein eigenes Herz schauen. Er sagt: Es ist meine Speise, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Er ist einer Hingabe, er schaut auf den Vater. Was dieser sagt, was dieser tut, was er diesen tun sieht, das tut er auch, so heißt es an anderer Stelle hier im Johannesevangelium. Und das ist seine Speise, weil es ist dieser Rettungswille des Vaters, auch Johannes 3,16, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, dass niemand verloren wird, der an ihn glaubt. Es ist dieses Herz des Vaters, dem Jesus folgt, wo er sich hat senden lassen von seinem Vater, dass die Menschen gerettet werden. Und jetzt passiert genau der Wille des Vaters. Es ist ihm eine Speise, es erfüllt ihn, es gibt ihm Sinn, es gibt ihm Kraft und Freude. Ein anderer Vers ist beim hohen Lied der Liebe in 1. Korinther 13 heißt es bei der Beschreibung der Liebe: Die Liebe freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Und das ist praktisch auch eine Beschreibung dessen, was in diesem Moment passiert. Die Wahrheit des Christus, die Wahrheit der Retterliebe Gottes kommt bei diesen Menschen an, wozu die Frau sie gerufen hat. Das passiert gerade und das ist eine Freude in Jesus, dass das hier passiert. Und er ist zutiefst in seiner Berufung und das nährt ihn, das stärkt ihn. Vielleicht hast du was Ähnliches mal selbst erlebt, wenn du etwas Gefühl hast, es ist so richtig sinnvoll, was du tust. Du bist richtig, das hat Gott gewollt. Vielleicht hast du sogar auch eine Erfahrung, wo du andocken kannst, was du mal erlebt hast. Und das sagt er ihnen auch mit dieser Dimension nach dem Motto: Kommt hinein, lasst es auch eurer Herzens werden, lasst den Willen des Vaters auch eure Speise werden. Und so lässt er sie auf sein Herz schauen, einen Schlüssel in Momenten Gottes anzudocken. Und dann geht es weiter. Ich lese nochmal den Vers 36, was danach kommt. Schon empfängt Lohn, der erntet und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das sich miteinander freuen, der da sät und der erntet. Er gibt ihnen diese Dimension. Es wird nicht einfach nur gearbeitet, wir tun hier irgendwas, sondern hey, das gibt Lohn. Das gibt Lohn. Manch einer sagt vielleicht: Ich tue das einfach so für Gott und Gott muss mir nichts geben und es geht mir nicht um Lohn und so weiter. Da kann man einiges drüber sprechen, aber die Bibel ist doch deutlich, dass Gott immer wieder Lohn gibt. Der Herr schenkt immer wieder Lohn. Und das tut er so gern. Und das tut er großzügig. Und in einer Art, die immer wieder beeindruckt. Und da möchte auch die Jünger gewinnen. Leute, das, was hier passiert, und wenn Gott Lohn gibt, dann wirst du gesegnet, du wirst beschenkt. Und er versucht, ihren Blick so vom Irdischen weg zu wenden, indem er sagt, auch hier an der Stelle, dass das Feld, das ist der Vers davor, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht in das Feld, denn es ist schon weiß zur Ernte. In anderen Worten, seht auf diese Menschen, die Ernte ist schon da. Und ihr könnt jetzt ernten und freut euch an der Ernte, empfangt diesen Lohn. Es ist nicht nur Lohn für jetzt, sondern wie Jesus hier sagt, es ist Lohn für das ewige Leben. Wie kann uns unser Herz bewegen, wenn wir wissen, ey, Gott gefällt, was ich tue. Gottes Gunst ist mit mir, er wird mich beschenken. Was kann das mit deinem Herzen machen? Oder wie kann es ein Herz auch verdunkeln, hart machen, wenn du denkst, ach, immer muss ich das machen. Die anderen müssten auch mal was machen. Oh, was der da in der Gemeinde macht. Wie kann unser Herz auch abstürzen und dann sind da Vorwurf, Härte drin. Und dann ist da nur ein Blick auf das Schlechte, Vorwurf gegenüber Geschwistern, Unversöhntheit. Und mit diesem Herzen, wenn das Herz so in der Verfassung ist, nimmt es die Werke Gottes nicht gut wahr und es lebt sich wirklich nicht wirklich gut damit. Und Jesus versucht zu anderen so, schau auf die Ernte, lass dich beschenken. Und dann heißt es weiter, in Vers 37, denn hier ist der Spruch wahr, dieser sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt, andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit gekommen. Und dieses bringt da einen ganz wichtigen Punkt. Einer hat gesät, der andere hat geerntet. Ernten macht doch eigentlich viel mehr Spaß als sehen, oder? Wie ist das? Der eine bereitet etwas vor und der andere hat dann die Lorbeeren. Nehmen wir mal eine Fußballmannschaft, da stehen die Leute, die die Tore schießen und gerade die Stürmer, Tore werden nicht nur von Stürmern geschossen, aber denke ich doch eine ganze Menge, die stehen dann schnell im Rampenlicht, das sind die Helden, das sind die Großen. Aber wie wichtig ist ein Mittelfeld, das steht, das den Angriff trägt, den Ball nach vorne bringt? Oder was hast du von einem tollen Sturm, von tollen Stürmern, wenn hinten im Tor einfach der Torwart eigentlich total unfähig ist und lieber irgendwo vielleicht einen Kiosk bedienen sollte oder sonst irgendwas tun sollte und einen nach dem anderen einfängt? Dann hat man davon nichts. Der Torwart steht aber nicht so schnell im Rampenlicht. Gibt es natürlich Leute wie Oliver Kahn, Manuel Neuer und so, die bilden eine Ausnahme, aber jetzt im Großen und Ganzen stehen die Leute nicht so im Rampenlicht. Oder auch in der Verteidigung hatten wir den Lahm, den Mertesacker, als die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 war. Da gab es ein aus deutscher Sicht glorioses Spiel gegen Brasilien, gegen die große Fußballmacht Brasilien, wo die Brasilianer, ich glaube, irgendwie 7-1 oder sonst was verloren. Und es war ein nationaler Trauertag. Während des Fußballspiels habe ich echt schon für gebetet für Brasilianer, weil ich dachte, oh, das wird schon richtig gefährlich, das ist kein Spaß mehr. Aber einige Zeit später hatte sich die deutsche Mannschaft verändert. Olaf, also Lahm und Mertesacker waren nicht mehr in der Abwehr. Und die Abwehr hat nicht mehr funktioniert. Und dann gab es ein Spiel gegen Argentinien, auch eine große Fußballnation. Und dann lief es genau andersrum. Und Deutschland als damaliger noch Weltmeister hatte eine furiose Niederlage erlebt. Und es hat nicht an den Stürmern gemangelt, ne? Sondern hinten, die unscheinbare Abwehr. Und so ist es auch manchmal im Leben. Der eine tut etwas, was sehr wichtig ist, wird nicht gesehen. Der andere empfängt die Lorbeeren, die Ernte, das Lob, den Dank. Und das kann manchmal schwierig sein. Und es kann sein, dass man anfängt, etwas anderen zu missgönnen, neidisch zu sein. Wie kann ein Herz abstürzen durch Neid, durch Missgunst? Das kann uns so zerstören. Und Jesus sagt ihnen ganz deutlich, es ist normal, dass einer sät, der andere erntet. Und sagt ihnen auch, Leute, es gibt Stellen, da habt ihr geerntet und andere haben gearbeitet. Gönnt anderen, dass sie Lob einfahren, dass sie Erfolg haben, dass sie eine Ernte einfahren. Gönnt es anderen und wisst genau, an anderen Stellen seid ihr es, die das einfahren und ihr habt selber nichts dafür zu tun, denn wir sind Beschenkte, wir leben aus der Gnade. Darauf versucht er, in den Blick zu nehmen. Ey, ihr lebt aus der Gnade. Ja, ist nicht einfach alles die Leistung, die uns voranbringt. Man ist so fleißig, so stark, so gut gewesen und deswegen bekommt man das. Sondern es ist so viel geschenkt. Es ist für unsere Nachfolge so wichtig, dass wir wissen bei dem, was wir haben, an Mut, an Glauben, an Liebe, an Fähigkeit, dass wir uns nicht über andere stellen, weil wir uns das so gut erarbeitet und Jesus so treu sein, sondern wir sagen, danke, danke Herr, dass du mir das geschenkt hast, danke, dass du mich gefördert hast, gib Acht auf mich, dass ich nicht falle und dass ich das behalte und weiter wachse. Ich bin schwach, ich brauche dich, Herr, steh mir bei. Mit diesen drei Punkten versucht er, seine Jünger hineinzunehmen, ihr Herz zu öffnen, dass sie an dem Wundervollen, was passiert, Anteil haben können. Denn nochmal, es ist so wichtig für deine Vision von Nachfolge, für deine Vision von Mitarbeit im Reich Gottes, dass du es nicht einfach tust, weil es getan werden muss. Ich meine, immerhin, es gibt auch genug Leute, die tun gar nichts. Ja? Aber eigentlich bist du zur Freude berufen. Da möchte dich der hineinführen. Aber Freude ist mehr als ein Appell. Hier arbeitet Jesus an den Herzen seiner Jünger, dass sie wirklich in diese Freude hineinkommen und eben nicht an den Momenten Gottes vorbeikommen. Ich fasse es nochmal zusammen. Jesus zeigt ihnen sein Herz. Schau auf mein Herz. Und ganz praktisch für dich in deiner Nachfolge, in deiner Mitarbeit, vielleicht ist das für dich ganz neu dran, zu beten, Jesus, irgendwie habe ich ein Stück die Vision verloren, habe das Feuer, die Kraft, die Freude verloren. Jesus, lass mich neu auf dein Herz gucken. Nimm mich neu hinein, in die Freude zu kommen, dir zu dienen. Und ich gebe dir meinen Kummer, meine Vorwürfe, meine Unzufriedenheit mit den Geschwistern. Schütte dein Herz vor Jesus aus und gib ihm den ganzen Dreck. Und bitte ihn, dass er dein Herz neu reinmacht, dass du an seinen Werken, an seinen Momenten, an seinen Wirkungen, die er tut. Und er ist lebendig und ich glaube, Gott ist so emsig. Gott ist richtig, richtig aktiv. Wir bekommen nur vieles nicht mit. Bete, dass er dich da ganz neu hineinnimmt und schau auf sein Herz und guck an dieser Freude anzudocken. Das Zweite, du darfst von Gott Lohn empfangen. Danke dafür im Glauben. Jesus hat es so gesagt. Danke ihm, danke Herr, dass ich Lohn empfange dafür, dass ich dir diene. Danke, dass du mich beschenkst und ich freue mich mit daran. Danke Herr, dass ich das dir dienen darf und dass du mir Lohn gibst. Öffne dich dafür. Es ist Gottes Ordnung. Es ist nicht heilig zu sagen, nee, ich will aber nichts haben, ich brauche das nicht oder bin so demütig, sondern Gott gehorsam zu sein, ist an dieser Stelle die wirkliche Demut. Du wirst von Gott beschenkt. Der Herr ist großzügig. Und ich selber bin auch Vater und meine Kinder helfen auch an manchen Stellen mit. Und ich gebe ihnen auch oft Lohn, dass ich sie für Dinge belohne. Und das tue ich dann vor allem nach dem Prinzip der Güte, der Liebe für meine Kinder und nicht, dass ich die Leistung genau abrechne, wie viel sie denn nun bekommen. Denn ich möchte auch dabei meine Kinder beschenken und ich möchte sie formen. Und ich möchte ihn ausdrücken, es ist wertvoll, was du tust. Lohn geben bedeutet auch zu sagen, es ist wertvoll, was du tust. Lass Gott über sein Geben in dein Herz sprechen. Wir brauchen das alle. Und drittens, schließlich, der dritte Punkt, nimm das Prinzip der Gunst, der Gnade vielleicht ganz neu an, dass du hast und was du bekommen sollst, wonach du dich vielleicht ausstreckst, bekommst du durch Gnade. Und demütige dich und wo du denkst, ich habe es mir so treu erdient. Ich bin so diszipliniert, ich bin so hart gewesen. Vielleicht hast du diese Sachen wirklich eingebracht, das ist gut. Disziplin ist wichtig. Eine Geduld, Dinge auszuhalten, ist wichtig. Dran zu bleiben, zu lernen, Dinge aufzubauen, zu trainieren, ist wichtig. Das ist alles gut und richtig. Lass das nicht. Aber der Grund, warum du es letztendlich hast, ist die Gnade Gottes. Und danke für die Gnade und gönn anderen die Gnade, dass andere was geschenkt bekommen, dass andere ernten, wo sie nicht gesät haben. Gottes Wort sagt uns hier an der Stelle, auch wir ernten an genug Stellen, wo wir nicht gesät haben. Und lebe in dieser Gunst und danke. Wir werden in Gottes Worte aufgefordert, dass wir zum Beispiel Epheser 5,20 danket alle Zeit für anders. Oder im 1. Thessalonicher heißt es an einer Stelle, dass wir Gott Dank sagen, bringe Überfluss. Tue das und lass Gott während durch den Dank dein Herz formen. Nimm diese drei Dinge hin und öffne dich da dem Herrn, dass der Herr dein Herz formt, damit er dich mit hineinrufen kann. Denn dazu bist du berufen, an den herrlichen Dingen, die er tut, teilzuhaben, ein Teil zu sein und Anteil zu bekommen und in seiner Freude mit seinem Herzen sich zu verbinden. Denn in Freude möchte er dich füllen. Wir müssen auch Dinge aushalten. Es gibt Leid für uns als Christen, Anfechtung und echt Tränen und alles Mögliche. Ja, das gehört auch zur Nachfolge, aber es gehört auch die Freude dazu. Die Freude, dass er dich hineinnimmt in seine Nachfolge. Mit einem Gebet möchte ich diese Predigt gern beenden. Himmlischer Vater, ich preise dich für deinen Willen. So Wundervolles hast du dir für uns gedacht. Wie wir dir nachfolgen, dir dienen, mit dir zusammen unterwegs sein können. Dir sei Lob und Preis dafür. Und Herr, wir alle und auch ich gehen immer wieder an Momenten, die du hast, vorbei und fragen uns vielleicht nochmal, wo bist du, warum hilfst du nicht oder irgendwelche Sachen. Aber unsere Blindheit ist das Problem, dass wir Momente verpassen, dich verpassen. Bitte hilf uns, in deine Gegenwart zu kommen, in deine Wahrheit zu kommen Und diese Momente, diesen Zeitpunkt von dir, mein Gott, diese very important time, zu suchen, nicht zu verpassen. Herr, ich preise dich darüber. Bitte schütze uns und forme unser Herz. Ja, Jesus, bitte forme unser Herz und lass uns an dir freuen, dich erheben und dich loben alle Zeit. Jesus, dir sei Lob. Amen.